HR Info. Kultur.
Wir lassen unser Heimatland verkommen.
Wenn ich die quatschen höre, die Politiker, dann weiß ich, die sind nicht für eine wie mich. Eine, die einfach arbeitet und ein gutes Leben haben will. Überall Assis.
Wir müssen die zerstören, die uns zerstören wollen.
Wenn wir das sagen hätten.
Das ist mein Land. Das ist unser Land.
Am Staatsschauspiel Dresden sind solche Sätze zurzeit auf der Bühne zu hören. In einer Inszenierung von Volker Lösch, der genau davor warnen will, dass aus den Worten von Rechtspopulisten und Rassisten immer öfter Taten werden. Gleich mehr dazu. Die Kulturszene macht mobil, gegen Ausgrenzung und völkisches Denken, setzt sich ein für Freiheit und Vielfalt der Kunst und der Gesellschaft. Bereits im November hat sich dazu in Berlin die Bewegung Die Vielen gegründet. Jetzt sind mehr als ein Dutzend weitere Städte dem Vorbild gefolgt, darunter auch Frankfurt.
Kunst und Kultur sind Ausdrucksformen von vielen und vielem, aber unter einer Voraussetzung, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben. Diese, unsere demokratische und künstlerische Freiheit, ist nicht ohne Widersprüche und ist niemals einfach. Aber wir verteidigen sie gegen alles, was sie bedroht.
So heißt es in der Frankfurter Erklärung der Vielen, die an diesem Freitag vorgestellt wurde. Ich spreche darüber mit einem der Initiatoren, dem Intendanten des Künstlerhauses Musanturm, Matthias Pies. Außerdem in HR Info Kultur der Büchercheck mit dem neuen Roman von T.C. Boyle. Ich bin Christoph Schäffer. Das Blaue Wunder, so nennen die Dresdner eine Brücke über die Elbe, die zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Das Blaue Wunder, das ist auch der Titel eines Theaterabends am Staatsschauspiel Dresden, in dem eine Gruppe von Bürgern zu neuen Ufern aufbricht und sich dabei an den Leitlinien eines blauen Buchs orientiert. Die Textbausteine, das wird schnell klar, stammen von Politikern und aus Wahlprogrammen der AfD. Und so erlebt das Theaterpublikum tatsächlich sein blaues Wunder. Der Dampfer der Wutbürger dreht gefährlich nach rechts ab. Andreas Berger war bei der Uraufführung dabei.
Eine böse Überraschung wäre wohl für die Mehrheit, sollte die AfD in Sachsen bei der bevorstehenden Landtagswahl stärkste Kraft werden. Davor warnt dieser zweistündige Theaterabend, in dem er uns fiktiv von 8 Dresdnern erzählt. Sie alle verbindet ihre Enttäuschung.
Ich glaube nicht, dass wir alles auf die Ost-West-Frage reduzieren sollten. Wir haben überall im Land ähnliche Problemlagen. Fakt ist, wir lassen unser Heimatland verkommen. Ich spreche davon einem gewissen Gesinnungskorridor, der uns vorgibt, was wir zu denken haben.
Wenn ich die quatschen höre, die Politiker, dann weiß ich, die sind nicht für eine wie mich. Eine, die einfach arbeitet und ein gutes Leben haben will. Überall Assis.
Wir müssen die zerstören, die uns zerstören wollen.
Wenn wir das sagen hätten.
Das ist mein Land. Das ist unser Land.
Kommt an Bord unseres Schiffes, versprechen die Blauen, und es wird so sein. Deutschland den Deutschen. Folgt einfach dem Kurs, den unser blaues Buch vorgibt.
Und ich sage mit Prediger Höcke, heute lautet die Frage nicht mehr Hammer oder Amboss. Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf.
Regisseur Volker Lösch kennt keine Zurückhaltung in der Überspitzung.
Überspitzung ist ein ureigenstes Mittel des Theaters. Es gibt kaum Theaterstücke, die nicht überspitzen. Und wir haben gewagt, einfach hier mal zu versuchen, diese Strukturen abzubilden, die sich bilden würden, wenn denn all das, was da gesagt wird, was da geschrieben wird, Tat werden würde.
Es gab Befürchtungen, AfD und Pegida in Dresden könnten die Uraufführung stören wollen. Und manch einer mutmaßte auch gleich, als die Tonanlage für 10 Minuten ausfiel, ein Störangriff von rechts. Staatsschauspielintendant Joachim Clement nahm es hinterher gelassen.
Ich bin froh, dass wir den Abend jetzt am Haus haben, weil er natürlich auch zeigt, dass die Kunst Freiraum braucht, auch durch Überspitzung oder auch in ihren Möglichkeiten Dinge aufzuzeigen, auch wenn sie einem nicht gefallen.
Gänzlich aufs Groteske steuert der gut zweistündige Theaterabend zu, als sich die Deutschen rechts außen mit islamistischen Terroristen auf hoher See verbünden.
Kämpfer wollen wir sein! Krieger wollen wir sein! Gegen Schule und Löwen! Gegen Linke und Grüne!
Doch die Inszenierung begnügt sich nicht nur damit, mit Mitteln des Agitprop-Theaters zu zeigen, was wäre, würde die AfD das Sagen haben. Regisseur Lösch fordert die noch Passiven zum aktiven Widerstand gegen rechts auf. Als Mutmacher holt er sich dazu die auf die Bühne, die es schon tun. Mitglieder von Dresdner Initiativen und Bündnissen.
Mischung. Protestiert! Engagiert euch! Sachsen kann richtig geil für alle werden!
Ob die überspitzte Demaskierung der Rechten hilft, das befürchtete blaue Wunder zu verhindern? Das Publikum stimmte beifallsstark zu.
Viel Emotionen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mich richtig gerührt, das Engagement der vielen jungen Menschen.
Ich denke, das spaltet die Gesellschaft noch mehr.
Warum?
Weil es sehr einseitig ist.
Die Botschaft war, aufzustehen, rauszugehen und für etwas zu sein und nicht nur gegen was zu sein. Und das fand ich klasse.
Das blaue Wunder am Staatsschauspiel Dresden, inszeniert von Volker Lösch. Im Februar und März sind weitere Aufführungen geplant, Andreas Berger berichtete. Aus Worten werden Taten, warnt Regisseur Volker Lösch in Dresden und meint damit die totalitären und antidemokratischen Parolen von rechts außen und von Islamisten. Davon fühlt sich auch und gerade die Kulturszene bedroht. Dagegen haben sich in vielen Städten bundesweit Kulturinstitutionen zusammengeschlossen und sich zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtet. Die Vielen, so nennt sich diese Bewegung, aus der jetzt auch in Frankfurt ein lokales Bündnis hervorgegangen ist. Mehr als 50 Kultureinrichtungen haben die Erklärung bisher unterschrieben. Von der Alten Oper bis zum Städel, vom Schauspiel bis zum Historischen Museum. Einer der Initiatoren der Frankfurter Erklärung der Vielen ist Matthias Pees, der Intendant des Künstlerhauses Musanturm. Ich habe ihn gefragt, wie konkret er die Bedrohung für die Freiheit der Kunst empfindet.
Ach, am Musanturm sind wir Gott sei Dank von Übergriffen verschont geblieben bis jetzt. Aber es gibt andere Institutionen in der Stadt, denen das nicht so geht. Es gibt viele Dinge, die wir vielleicht schon als selbstverständlich hinnehmen, dass im Jüdischen Museum Scheiben eingeschmissen werden oder Dinge beschmiert werden. Das scheint ja alltäglich zu sein oder zumindest irgendwie eine Situation, über die wir kaum noch nachdenken. Dass beim Schultheater homophobe Versuche unternommen werden, den Kindern doch bloß nicht jetzt so viel Schwulsein beizubringen und solche diskriminierenden Vorurteile, das ist Alltag. Das ist Alltag auch in einer Stadt wie Frankfurt, die sich, glaube ich, anderen auch noch Herausforderungen zu stellen hat als manche andere Stadt. Die ist so divers, so multikulturell, so migratorisch, dass Einschränkungen von Freiheit in Kunst, Kultur und Wissenschaft gar nicht nur von rechter Seite kommen, sondern auch von fundamentalistischer Seite beispielsweise.
Warum ist ausgerechnet die Kultur so sehr im Fokus von Rechtspopulisten, von autoritären Strömungen? Warum ist die Kultur da eine besondere Zielscheibe aus Ihrer Sicht?
Naja, weil es eigentlich das Feld des Kulturkampfes ist, den dort die Identitären oder die AfD oder andere rechte Bewegungen beschreiten. Hierbei geht es ja schließlich, zumindest wenn wir über die Kunst und natürlich auch über die Wissenschaft reden, darum, dass wir Modelle entwickeln, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, dass wir sie ausprobieren können in den Freiräumen, die Kunst und Kultur haben, ohne dass das schon die Wirklichkeit sein muss. Das ist das, was uns die Kunst ermöglicht. Das ist die Freiheit, die dort in Anspruch genommen wird. Und ich glaube, dass das Denken von Möglichem, das Ausprobieren von dem, wie wir auch sein könnten, das ist die ganz große Gefahr, die eine völkische, eine rechte, eine nationalistische Bewegung sieht, weil sie genau diese Räume einschränken will.
Ausprobieren, wie wir auch sein könnten, heißt, unsere festgefügten Identitäten auch in Frage zu stellen. Möglicherweise etwas, was Leuten, die Identitätspolitik machen, der sogenannten identitären Bewegung und ihren Anhängern zuwiderläuft?
Ja, also unsere Identitäten sind ja gar nicht so festgefügt, wie wir denken. Die Begegnung mit dem anderen und den anderen ist ja tatsächlich ein großer Topos in der Literatur, in der Kunst, in der Wissenschaft. Und dass das Teil von uns ist und dass unsere Identität vielleicht schon an sich plural ist, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir jetzt der wissenschaftlichen und künstlerischen Erkenntnis verdanken.
Für diese Frankfurter Erklärung der Vielen, die ja im Kontext steht von vielen anderen Erklärungen in anderen Städten, haben Sie über 50 Kulturinstitutionen gewonnen als Erstunterzeichner. War das schwierig, so ein breites Bündnis von sehr etablierten Institutionen wie der Alten Oper und dem Städel und auf der anderen Seite freien Kulturinitiativen zusammenzukriegen?
Nein, das war gar nicht schwierig. Das spricht eher für den sehr kooperativen und kommunikativen Geist, den die Frankfurter Kulturschaffenden, egal wie stark sie institutionalisiert sind und wie stark sie frei floten und sich in der freien Szene bewegen, wie stark sie den haben, auch wie stark der Durchfluss ist zwischen der Wissenschaft und der Kunst in dieser Stadt. Das ist einfach eine Tradition hier und schwierig war, gemeinsam, das hat mehrere Monate lang gedauert, auf den Wortlaut einer Frankfurter Erklärung zu kommen, gemeinsam zu formulieren, nachzuforschen, nachzuhören, auch in sich selbst und bei anderen, worum es eigentlich gehen müsste und könnte.
Wie kann denn die Kulturszene neben so einer politischen Erklärung, die Sie jetzt hier veröffentlicht haben, auch mit Ihrer inhaltlichen Arbeit reagieren? Gibt es eine Art von kultureller Gegenwehr? Muss
Kultur, muss Kunst politischer, vielleicht auch plakativer werden, um sich gegen die Angriffe, die Sie am Anfang beschrieben haben, zur Wehr zu setzen?
Naja, uns war bei dem von mir eben beschriebenen Versuch, sowas gut zu formulieren, gerade die Differenzierung wichtig. Und zwar gerade wichtig, dass es nicht um Vereinfachungen und Plattitüden geht, auch nicht um Slogans, sondern uns war wichtig, den Kosmos aufzumachen, über den wir versuchen zu reden, in dem wir stehen und den wir stark machen wollen. Konkret bietet die Erklärung, die ein erster Schritt natürlich ist, 3 Aktionsfelder an. Das eine ist die konkrete Solidarität mit Leuten, die Übergriffe oder Eingriffe erdulden müssen. Keine dieser Institutionen, keine dieser Initiativen, keine dieser Künstler, die sich an die anderen wenden, die hier mit unterschreiben, wird mehr allein stehen, wird mehr mit diesem Problem allein zurechtkommen müssen. Ob es sich dabei um tätliche Übergriffe handelt oder ob es sich um Eingriffe in Förderstrukturen handelt, die aus politischen Gründen erfolgen, sei dahingestellt. Die zweite Ebene in der Erklärung ist tatsächlich das Aufmerksammachen auf das politische Feld, auf das kulturpolitische Feld, in dem vor allem rechte Parteien kämpfen. Auch die Frankfurter Dezernate, insbesondere das Kulturdezernat, werden überschüttet mit parlamentarischen Anfragen der AfD-Fraktion, die im Kern alle nur eines tun, diese Kulturlandschaft in Frage stellen. Und zwar darüber, was da wird da eigentlich gefördert, wie ist das eigentlich gerechtfertigt, warum kriegen jetzt die Kinder freien Eintritt in Museen. Alle diese Fragen öffentlich zu machen, stärker aufmerksam, nicht so abzuwiegeln, nicht so, ach, das ist diese kleine AfD, die macht nichts. Nein, wir sehen und wir werden das auch, wenn wir Pech haben, in den kommenden Landtagswahlen sehen, wie schnell dann sich die Gewichte verschieben. Und wir sehen auch, wie stark die Stimmung schwankt, wie stark auch andere Parteien aus Angst davor, dass sie zu viel Land verlieren an Parteien wie die AfD, in so eine intolerante Richtung schwenken. Und der dritte Punkt, der uns wichtig war bei der Erklärung, ist die Selbstinfragestellung unserer eigenen Institution. Auch wir repräsentieren ja ein bestimmtes System, aus dem heraus wir geboren wurden, von dem wir finanziert werden oder in dem wir arbeiten, das mit vielen Fragestellungen von Dekolonisierung, Rassismus, Homophobie, Fremdenfeindlichkeit sich auseinandersetzen muss, auch strukturell. Es reicht nicht zu sagen, wie schön, dass wir so multikulturell sind, wie schön, dass wir so eine migratorische Gesellschaft sind, wenn alle unsere Institutionen schön rein weiß, überwiegend männlich und so bestellt bleiben, wie sie halt über viele Jahrzehnte waren. Auch da müssen wir ran und das ist eine andere Selbstverpflichtung, die alle Unterzeichner dieser Erklärung eingegangen sind, auch mit sich selbst sich zu beschäftigen.
Kurze Frage zum Schluss. Es gibt auch Situationen, in denen Kulturinstitutionen einknicken gegenüber dem politischen Druck. Viel diskutiert wurde die Absage eines Konzerts der Band Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau. Haben Sie Befürchtungen, dass je stärker der Druck wird, auch Kulturinstitutionen dem nachgeben?
Ja, natürlich. Das ist der Grund, warum wir diese Erklärung gemacht haben. Das ist der Grund, warum wir uns hier versuchen, gemeinsam aufzustellen und zu sagen, mit diesem Druck ist keiner allein. Und in so einer Situation sind wir solidarisch. Und wenn dann an der einen Ecke aus irgendeinem hierarchischen oder politischen Grund Feine Sahne Fischfilet nicht stattfinden kann, dann findet es aber an den 3 anderen Ecken statt. Das werdet ihr sehen.
Matthias Pees, Intendant des Künstlerhauses Museumturm, über die Erklärung der vielen, die mehr als 50 Frankfurter Kulturinstitutionen unterschrieben haben. Vor 74 Jahren erreichte die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Doch ein Tag der Befreiung war dieser 27. Januar nur für die wenigen Menschen, die die sowjetischen Soldaten noch lebend in Auschwitz antrafen. Wenn bei Gedenkveranstaltungen in diesen Tagen an den Holocaust erinnert wird, sind immer seltener Zeitzeugen dabei, die selbst berichten können, was sie erlebt und überlebt haben. Umso wichtiger wird da die Arbeit der Shoah Foundation in Los Angeles. Die hatte der Regisseur Steven Spielberg gegründet, als er vor genau 25 Jahren seinen Film Schindlers Liste in die Kinos brachte. Das Ziel, die Erinnerungen der Holocaust-Überlebenden für die Nachwelt in Form von Videointerviews zu bewahren. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald hat die Stiftung heute besucht.
Marissa steht vor einer riesigen Wand. Darauf eine Weltkarte. Hier, sagt sie und drückt auf einen Punkt auf einer überdimensionalen Oberfläche. Hier leuchten alle Orte auf, die in unseren Augenzeugenberichten auftauchen. Europa ist übersät von roten Punkten, aber auch Städte und Gemeinden auf anderen Kontinenten werden genannt in den Erzählungen von Menschen, die Grausames erlebt haben. Dieser riesige Wandbildschirm hängt im Hauptsitz der Shoah Foundation in Los Angeles, seit einigen Jahren angesiedelt an der University of California. Kleine Monitore hängen daneben. Sie zeigen Bilder und Videoclips. Über 55.000 Zeitzeugengespräche hat die Shoah Foundation seit ihrer Gründung aufgezeichnet und verschlagwortet. Geführt wurden die Interviews in 60 Ländern in 43 Sprachen. Die Idee zur Shoah Foundation entstand während der Dreharbeiten am Film Schindlers Liste. Regisseur Steven Spielberg erinnert sich zurück. Ich habe während der Produktion mit vielen Überlebenden gesprochen und mir wurde klar, dass es so viele Geschichten gibt, die noch erzählt werden müssen. So begann die Stiftung, weil ich Schindlers Liste fortsetzen wollte. Zu Beginn stellte er die Erlöse seines Films zur Verfügung. Freiwillige wurden geschult und strömten dann aus, um Holocaust-Überlebende zu interviewen, in Bild und Ton. Das Interview mit der polnischen Jüdin Barbara Schubak ist beispielsweise über 2 Stunden lang. Hier berichtet sie von der Ankunft an der Gaskammer nahe Majdanek.
They took us on trucks and they took us a couple of miles down. This is where it was, the crematorium and the gas chambers. They kept us a whole night because it was already evening outside in the fields.
Stephen D. Smith ist Geschäftsführer der Foundation. Er sagt,
wir sammeln noch immer Aussagen über den Holocaust und wir haben noch ein wenig Zeit. Aber wir stellen auch sicher, dass wir verfolgen, was im Hier und Jetzt passiert. Völkermorde gibt es nach wie vor. Menschen sterben durch Angriffe zum Zweck des Völkermordes. Und wir glauben, dass die Betroffenen angehört werden müssen.
Deshalb hat die Shoah Foundation seine Interviewer auch nach Ruanda geschickt, nach Kambodscha und Armenien, in die Zentralafrikanische Republik und Guatemala. Zuletzt wurden Interviews mit muslimischen Rohingya geführt, die aus Myanmar geflohen sind. Dort kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewaltakten gegen das Volk. Menschenrechtler sprechen von ethnischer Säuberung. Statistisch gesehen, sagt Stephen D. Smith, geht die Zahl der Gewaltverbrechen zurück. Es gibt weniger Kriege und weniger Zivilisten, die infolgedessen umkommen. Trotzdem seien die Zeiten gefährlich.
And yet it's a very dangerous time.
Er erwähnt die wachsende Zahl antisemitischer Übergriffe in Europa, die steigende Zahl von Hassverbrechen in den USA. Den Auftrag der Shoah Foundation sieht er so.
USC Shoah Foundation has documented the past.
Wir haben die Vergangenheit dokumentiert und 2019 fragen wir uns, wie können wir die Wächter der Zukunft sein, indem wir Menschen in aller Welt zusammenbringen, die die gleichen Werte teilen. Wenn wir nicht zusammenarbeiten und dabei unsere Vergangenheit außer Acht lassen, dann wird diese zu unserer Zukunft werden.
Listen to our past, it will become our future.
Es geht nicht nur um die Vergangenheit in der Arbeit der Shoah Foundation, die Steven Spielberg vor einem Vierteljahrhundert ins Leben gerufen hat. Nicole Markwald berichtete aus Los Angeles. Dieser Mann ist ein echtes Phänomen. Die Rede ist von dem US-amerikanischen Autor T.C. Boyle. Seine Bücher erreichen 6-stellige Auflagen und vor allem in Deutschland hat er eine treue Fangemeinde. So kommt es, dass seine Romane inzwischen zuerst in deutscher Sprache erscheinen und erst danach in den USA. Seit Montag gibt es den neuesten Roman »Das Licht«, mit dem T.C. Boyle gerade auch auf Lesereise durch Deutschland unterwegs ist. Frank Statzner hat »Das Licht« für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
T.C. Boyle ist einer, der konsequent in seinen Büchern Mythen aufgreift und sie als Schein oder Selbstbetrug entlarvt. In »Das Licht« tut er das erneut, diesmal LSD. Was hat man der Droge nicht alles zugeschrieben an Wirkungen? Bewusstseinserweiterung sollte sie bringen, das Nicht-Sichtbare sehen lassen, die sozialen Zwänge, das Irdische überwinden, Gott spüren zu können, das Licht. Boyle geht dem nach. Er folgt einer Gruppe von Psychologen an der Harvard-Universität, die in den 60er Jahren im Bann eines Professors steht, der mit LSD experimentiert.
Worum es geht.
Fitz ist ein junger Doktorand. Er ist schon einige Jahre verheiratet. Mit seiner Frau Joni hat er einen Sohn. Finanziell kommen sie so gerade über die Runden. Schon die Doktorandentätigkeit in Harvard ist cool. Noch cooler ist die Gemeinschaft rund um Professor Tim Leary. Man trifft sich, trinkt, hört Jazz. Und Leary hat LSD zu Forschungszwecken. Regelmäßig veranstaltet er Partys in seinem Haus. Natürlich will Fitz dazugehören, auch seine Frau. Es riecht nach Aufbruch. Der LSD-Rausch beflügelt sie. Sie fühlen sich als die Modernen, grenzen sich ab von den Erbsenzählern der konventionellen Wissenschaft. Aber die Droge gewinnt Macht. Die Wissenschaft ist nur noch Staffage. Der Professor wird zum Guru und schließlich zum Dealer des, wie sie sagen, Sakraments. Die Doktorandengruppe wird eine Art Kommune und Sekte. Immer mehr geht es nur noch ums Vögeln, Saufen, Kiffen
und den nächsten Trip. Nur Fitz kapiert es nicht. Die Drogen haben ihn im Griff. Seine Familie zerbricht. Immer noch glaubt er an seinen Professor, auch wenn der schließlich alle Masken der Heuchelei fallen lässt. Der Moment der desillusionierenden, nackten Wahrheit.
Auf dem Etikett stand die idiotische Warnung Gift, obwohl die Substanz darin das einzige bekannte Mittel gegen das Gift der Welt war. Das Gift des Bewusstseins, des Nicht-Göttlichen, des Nichtwissens. Tim öffnete das Fläschchen und schüttelte 6 Tabletten auf die Handfläche. 3 für jeden. Eine überirdische Dosis, die aller Götter, die es je gegeben hatte, würdig war. Er zwinkerte. Er grinste. Er beugte sich vor und streckte die Hand aus. »Scheiß auf Gott«, sagte er. »Gehen wir auf Trip.«
Wie es geschrieben ist.
Das Licht ist ein typischer Boyle-Roman. Handlungsstark, temporeich, der Plot drängt vorwärts. Es wird nicht viel resoniert, es wird gelebt. Die Geschichte spektakulär, vollgesogen mit Zeitkolorit, nah an den Leidenschaften und Verirrungen der Protagonisten, aber immer klar in der kritischen und moralischen Grundhaltung. Dabei ist Boyle nicht belehrend. Er schildert einfach, was passiert. In eindrucksvollen Bildern, teilweise richtig böse und immer spannend.
Wie es gefällt.
Ich bin begeistert. Eine starke Geschichte, ein bizarres Thema auf den Punkt gebracht. Das Buch können Sie Ihren Kindern geben. Sie werden die Faszination der Droge kennenlernen, aber umso mehr auch ihre Gefahren. Ohne es irgendwo gesagt zu haben, ist Boyles Botschaft immer klar und am Ende überdeutlich. LSD, Finger weg. Und misstraut den selbsternannten Gurus, wo immer ihr ihnen begegnet.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Das Licht von T.C. Boyle ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Im Rahmen seiner Lesereise tritt T.C. Boyle am 9. Februar auch im Schauspiel Frankfurt auf. Karten soll es allerdings nur noch mit viel Glück an der Abendkasse geben. Zum Schluss kehren wir nochmal zurück auf die Theaterbühne und zu dem Versuch, aktuelle Politik zum Thema einer Inszenierung zu machen. So etwas wird auch in Wiesbaden gerade vorbereitet, wo die Kommunalpolitik jede Menge Material liefert zum Thema Treue, Verrat und Rache. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Politiker. Doch anders als beim großen Gut gegen Böse in Dresden, von dem wir am Anfang berichtet haben, taugen die Wiesbadener Geschichten wohl eher für eine Farce. Birgitta Söhling hat mit dem Intendanten des Staatstheaters Uwe-Erik Laufenberg gesprochen.
Casino Wiesbaden. Unter diesem Arbeitstitel will das Staatstheater das politische Beben, das die Landeshauptstadt gerade erschüttert, Anfang nächsten Jahres auf die Bühne bringen. Intendant Uwe-Erik Laufenberg hat bereits eine Regisseurin beauftragt, deren Namen er noch nicht nennen will. Ob sie auch die Autorin des Stücks sein wird, steht dahin.
Ich glaube, wenn man eben Theater im öffentlichen Raum macht, dann sollte man nicht ängstlich sein, sondern mutig sein. Und Theater darf viel und Kunst darf alles.
Dass Intendant Laufenberg keine Auseinandersetzung scheut, hat er gerade erst mit der Kunstaktion Wiesbaden Biennale bewiesen, als eine überlebensgroße Erdogan-Statue für bundesweite Schlagzeilen sorgte. Jetzt verfolgt der Theatermann gebannt, wie im Wiesbadener Rathaus ein Kartenhaus zusammenstürzt, gebaut von einflussreichen Strippenziehern hinter einem populären Oberbürgermeister, der nicht zur Wiederwahl antritt, und welche Strukturen von Rivalität, Rache und Vetternwirtschaft dabei scheinbar zutage treten.
Dann steht's plötzlich in der Zeitung und dann wird es plötzlich virulent und dann müssen die politischen Akteure plötzlich unter hohem Druck reagieren und scheibchenweise auspacken und dann kommen diese Rachefeldzüge von denen, die gerade abgesetzt worden sind und dann kommen menschliche Dimensionen, die ja eigentlich nur bei Shakespeare nachzulesen sind, von Vendetta und den ziehe ich mit runter und den mache ich fertig.
Ob das nun das Format eines Shakespeare'schen Königsdramas hat oder doch eher zur Provinzposse taugt, sei dahingestellt. Intendant Laufenberg jedenfalls sieht den Kulturbetrieb herausgefordert, zu reflektieren, wie eigentlich Kommunalpolitik funktioniert.
Was ist denn politische Moral oder was ist denn persönliche Moral? Geht es da um Karriere? Kann man sich auf den verlassen? Zieht man eine Sache gemeinsam durch, an die man glaubt?
Zunächst habe er an eine Politsatire gedacht, sagt Laufenberg. Inzwischen sehe er eher eine Tragikomödie vor sich. Was die Zuschauer im nächsten Jahr bei Casino Wiesbaden erwartet, ist auch deshalb völlig offen, weil sich die Schlagzeilen noch täglich überrollen.
Casino Wiesbaden, die Bühnenversion des realen Politkrimis, soll in etwa einem Jahr am Staatstheater Wiesbaden uraufgeführt werden, Birgitta Söhling berichtete. Und das war die Kultur in HR Info. Die Sendung als Podcast finden Sie im Netz unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.